Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal entmutigt. Also es gibt es so, an eine Situation erinnere ich mich im Frühjahr, da war ich wieder dabei, meine Bibliothek umzubauen, da hoffe ich ja langsam fertig zu werden, und dann bin ich dabei, so eine Wand zu verputzen, nicht? Also so mit so Mörtel, und dann will ich das da schön glatt machen, und dann ist er einmal zu trocken und fällt wieder runter, und dann habe ich ihn dran, aber dann sind da irgendwelche Rillen drin, die ich nicht haben will, und dann ist das schief, und das ist dann, finde ich, richtig entmutigend, wenn ich dann so eine um die andere Stunde dabei bin und es kommt nicht das dabei heraus, was ich mir so vorgestellt habe, trotz aller Mühe. Oder so am Anfang des Sommers, da habe ich so ganze Stapel von Examen bei mir auf dem Schreibtisch liegen gehabt, unter anderem in Kirchengeschichte. Und als ich die durchgesehen habe, dann waren viele Arbeiten dabei wirklich gut, habe ich mich gefreut, aber bei manchen der Arbeiten war ich auch richtig entmutigt. Da lese ich dann etwas durch und stelle mir die Frage, waren diese Schüler tatsächlich bei mir im Unterricht oder nicht? Oder hat da irgendjemand anonym einfach etwas abgegeben? Nicht? Und so. Ja, das ist dann irgendwie entmutigend. Oder manchmal kenne ich das auch mit unseren eigenen Kindern. Dann sage ich ihnen zum 10. Mal dasselbe, was sie tun sollen, und sie tun so, als ob sie das erste Mal hören. Und dann bin ich auch entmutigt und denke mir, ja, was soll ich denn da noch tun? Also ich denke, Entmutigung hat viel damit zu tun, dass ich mich um etwas bemühe, etwas einsetze, auch ein Ziel vor Augen habe und trotz aller Bemühungen nicht das dabei herauskommt, was ich mir vorstelle und wünsche. Und ich bin froh, dass mit solchen Entmutigungen nicht nur ich zu tun habe, sondern dass ich in der Bibel auch Personen finde, denen es ganz ähnlich gegangen ist. Und einen, mit dem möchte ich euch heute Morgen damit hineinnehmen, ist eine Person, von der wir es wahrscheinlich gar nicht so erwarten, weil wir ihn sonst immer eher als optimistischen Durchzieher kennen, nicht? So könnte man das sagen, und zwar das Paulus. Paulus ist ja eher eine Person, von der wir den Eindruck haben, egal was da passiert, den hält nichts auf. Nicht? Er sagt das ja auch selbst am Ende des 2. Korintherbriefs, wo er sagt, egal ob ich viel habe oder wenig habe, das ist, spielt alles keine Rolle. Und ich bin so und so oft gesteinigt worden und so verfolgt und so oft in Schiffbruch. Tja, ich weiß nicht, ob ich dann noch genauso motiviert gewesen wäre wie der Paulus oder gesagt hätte, also jetzt habe ich ja alles für dich getan, Jesus, ich bin überall hingelaufen, die Leute haben mich nicht hören wollen, nicht immer, aber häufig, und dann lässt er das einfach, zieht er sich zurück auf seinen alten Teil, das hat er nicht getan. So ein Brief, in dem er sich stark damit beschäftigt, wie wir mit Entmutigung umgehen können, das ist der 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief ist ja nicht so unbedingt einer, in dem normalerweise sehr viel gelesen wird. Das liegt zum Teil auch daran, weil so die spannenden Themen über die Geistesgaben oder die Kopfbedeckung der Frau sind ja im 1. Korintherbrief, nicht? Im 2. sind dann nur solche Sachen wie, naja, das finanzielle Opfer, also hier Spenden geben, naja, und sonst solche Sachen, wo man nicht ganz genau weiß, was will er überhaupt damit sagen. Und so möchte ich jetzt einige Stellen herausnehmen, die uns zumindest ein wichtiges Thema im 2. Korintherbrief vor Augen malen. Und da geht es gerade um die Entmutigung. Ich möchte dazu mehrere Stellen lesen. Und ich beginne erst einmal mit 2. Korinther 2, Abvers 12. Da lesen wir nämlich, als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Also erstmal so weit. Ich lese gleich noch ein bisschen weiter in dem Text. Das ist die Ausgangsposition. Wenn wir jetzt noch das ganze 1. Kapitel lesen würden, dann würde uns auffallen, Paulus ist hier in einer schwierigen Lage, was die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth angeht. Wir wissen ja, Paulus war dort mehrere Monate gewesen, hat die Gemeinde gegründet, dann geht er weg und in der Gemeinde bricht das Chaos los. Also es sind selbsternannte Propheten, die meinen, dass sie noch auf einer besonders hohen Schwelle der Geistlichkeit stehen würden und die fangen dann an, wie wild in Zungen zu reden und prophetisch zu reden und Heilungen auszusprechen. Und dann muss Paulus erstmal sagen, kommt mal zurück auf den Boden, das, was ihr da macht, das ist alles total übertrieben. Er kommt dann ja solche Worte, wie sagt er, lieber sagt er 7 Worte oder 3 Worte in vernünftig reden als 10.000 Worte in Zungen. Und dann sagt er, also wenn ihr schon reden wollt, also dann so und so. Also er muss sie erstmal auf den Boden holen. Die Gemeinde hat sich nicht so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann hat er nun den 1. Korintherbrief geschrieben und es scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Und dann lesen wir am Anfang des 2. Korintherbriefes, dass in dieser Gemeinde dann neue Probleme aufgetaucht sind. Die haben immer noch nicht getan, was sie tun sollten im Glauben, sondern plötzlich sind da selbsternannte Propheten aufgetreten. Von denen lesen wir immer wieder im 2. Korintherbrief. Und diese haben gesagt, wir sind doch viel geisterfüllter als der Paulus. Durch ihn spricht Gott doch wirklich. Wir haben die Macht von Gott bekommen. Und der Paulus, das ist doch so eine Null, nicht? Er sagt dann ja auch, dass sie ihm vorwerfen, dass er aus der Ferne große Worte schwingen kann, aber wenn er da ist, dann sei er schwach. Und so ziehen sie die Herrschaft über die Gemeinde Jesu an sich, versuchen die Gemeinde zu unterjochen und an sich zu binden. Und Paulus hätte jetzt schon allen Grund, da entmutigt zu sein, das ist er ein Stück weit auch. Und wir lesen dann im 2. Korintherbrief mehrfach, wenn wir ihn jetzt durchlesen würden, er sagt auch am Ende, dass er nur nicht jetzt aus diesen Gründen zur Gemeinde gekommen ist, weil er sie nicht total fertig machen will. Also hier ist immer noch die Liebe zu seiner Gemeinde. Die handeln total falsch, aber er liebt sie trotzdem noch. Was tut er? Er schreibt ihnen einen Brief, so wie er sagt, unter Tränen. Diesen Brief haben wir nicht erhalten. Der ist irgendwo verloren gegangen. Und dann schickt er den Titus dorthin, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Und jetzt weiß er nicht, was machen die mit dem Titus? Hören die auf ihn? Lassen die sich tatsächlich zur Umkehr bewegen? Sehen die, dass da etwas falsch gelaufen ist oder nicht? Und da leidet er innerlich daran. Und das ist das, was er hier schreibt. Er kam nach Troas, verkündigt das Evangelium, aber hatte in seinem Geist keine Ruhe. Wir merken, dass sogar äußerlich vieles gut läuft bei ihm. Das heißt, da sind Leute, die hören zu. Wahrscheinlich bekehren sich Leute. Das steht hier eine offene Tür im Herrn. Und trotzdem ist er innerlich unruhig. Und manchmal gibt es solche Dinge, weil unser Herz so stark an einer Sache hängt. Hier an den Christen zu Korinth, da hängt sein Herz, denn das sind doch die Menschen, die er begleitet hat. Und weil er nicht weiß, wie es mit denen weiterläuft, wie die sich entschieden haben, ist er unruhig. Er kann sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren. So diese typischen Sachen dieser Entmutigung, dieser Frustration. Eigentlich läuft gar nicht alles schlecht, aber er muss immer an dieselbe Sachen denken. Da drehen sich seine Gedanken darum und er kommt nicht heraus. Und wir lesen dann auch im weiteren Verlauf des 2. Korintherbriefs, dass dann der Titus gekommen ist und auch mit guter Nachricht gekommen ist, aber das wusste er eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dann lesen wir weiter und hier finden wir schon einen ersten Tipp, den uns Paulus geben will, wenn wir entmutigt sind. Und dieser erste Tipp, der ist auch gleichzeitig eine totale Kehrtwendung. Denn da lesen wir bei dem eher entmutigten Paulus, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Das ist doch erstaunlich. Da ist einer, der sagt, ich kann mich nicht konzentrieren auf meine Arbeit und ich weiß nicht, wie es dem Titus geht und ich bin innerlich ganz unruhig. Und dann sagt er, Gott sei Dank. Das ist schon eine vollkommene Kehrtwendung, ein erster Tipp. Bei Entmutigung nicht nur auf das zu schauen, was uns Sorge macht, sondern an dieser Tatsache festzuhalten, dass Gott doch hinter uns steht. Das heißt, er lenkt unseren Blick auf die Tatsache, Gott liebt uns, er hat uns an seiner Hand und, wie er dann im Römer Kapitel 8 sagt, alle Dinge müssen dem zum Besten dienen, die Gott lieben. Also hier diese Ausrichtung auf Gott. Und jetzt dankt er Gott schon bewusst. Er sagt das nicht nur theologisch, sondern es äußert sich bei ihm auch im Handeln. Indem er zu Gott spricht, indem er betet, Gott dankt dafür, sagt, obwohl es Schwierigkeiten im Leben gibt, weil er weiß, Gott steht darüber, Gott steht dahinter. Er schreibt dann sogar, der uns in Christus alle Zeit triumphieren lässt. Jetzt könnte man sagen, lieber Paulus, wo triumphierst du denn in der Gemeinde in Korinth? Die hören doch gar nicht auf dich, die haben dich in die Wüste geschickt, die laufen irgendwelchen Irrlehrern nach. Wieso lässt sich Gott denn alle Zeit triumphieren? Naja, und hier steht ja alle Zeit in Christus triumphieren. Das heißt eben nicht, dass wir immer die großen Helden sind, wo die Leute uns schon entgegenklatschen und sagen, super, dass der kommt, sondern wo er sagt, dadurch, dass wir zu Jesus gehören, sind wir in diesem Triumphzug drin. Denn dieser Begriff triumphieren, wenn das damals jemand gelesen hat, dachte er eigentlich an solch einen römischen Triumphmarsch. Die gab es regelmäßig, wenn ein römischer Feldherr siegreich aus einer Schlacht zurückgekommen ist, und das war auch eine größere, wichtigere Schlacht, dann zog er durch ganz Rom rechts und links vielleicht so ähnlich wie beim Karneval, standen die Leute und haben sich das angeschaut und geklatscht und gefreut. Und dieser Feldherr, der hatte natürlich so einen Höhenflug. Nicht? Hinter ihm stand auch ein Sklave auf einem Wagen mit vielen Pferden vorne vor, hielt ihm einen Lorbeerkranz über den Kopf. Das war der Triumphator, nicht? Der Herrscher, derjenige, ja, der Held, könnten wir sagen, der Star der Menschen. Und das war der Höhepunkt des Lebens eines solchen Feldherren. Und da sagt er, so ähnlich ist das Bild, wenn wir mit Jesus gehen. Jetzt dürft ihr aber nicht denken, dass ihr derjenige seid, der auf dem Triumphwagen steht, sondern wir sind ja im Triumphzug Jesu. Hier steht ja, in Christus triumphieren wir. Das heißt, Jesus ist sozusagen dieser siegreich zurückgekehrte Feldherr, und deshalb triumphieren wir, weil wir mit ihm sind, weil wir wissen, dass derjenige, dem wir nachfolgen, der ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das ist schon geschehen. Das wird nicht einmal in der Zukunft geschehen. Das ist schon geschehen. Denn wenn einer in den Triumphzug geht, dann sagt er nicht, nachher mache ich dann die Schlacht. Nein, dann weiß man ja nicht, wie sie ausgeht. Sondern der hat die Schlacht vorher geschlagen. Und weil er sie gesiegt hat, deshalb kommt er in den Triumphzug. Und genauso versucht uns hier der Paulus diese Perspektive zu geben. Ihr seid als Christen, wenn ihr gläubig geworden seid, Mitglieder dieses Triumphzugs. Ihr gehört mit zur Armee Jesu. Und jetzt zieht ihr da durch die Stadt und die Leute jubeln euch zu. Und das ist die ganz andere Perspektive. Und dann sagt er plötzlich, diese Kleinigkeiten, dass die Gemeinde da mal solche Irrtümer macht, das fällt dann gar nicht mehr ins Gewicht. Denn ich denke mich daran, ich gehöre doch zu Jesus und Jesus hat doch gesiegt. Und dann können diese Kleinigkeiten mich gar nicht mehr stören. Nun, er redet auch noch weiter davon, indem er von dem Geruch seiner Erkenntnis spricht, der an jedem Ort geoffenbar wird. Das geht dann auch noch in Vers 15 weiter, da sagt er nämlich, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Ja, das ist, finde ich, ja eine ganz besondere Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, dass ihr ein Geruch seid. Also, wir kennen das ja wahrscheinlich mit den biblischen Beispielen, wenn gesagt wird, du bist ein Schäfchen, nicht? Also, gut, wenn ich jetzt sage, du bist ein Schaf, dann würden mir manche nicht mehr so wohlgesonnen sein, würden dann vielleicht denken, der will mich beschimpfen. Aber in der Bibel finden wir ja häufig das Beispiel, dass wir als Gläubige, als Schafe angesprochen werden und Jesus unser Hirte ist, so im Bild. Oder das seht ihr bei manchen Kirchen, dann sind da irgendwelche Schafe gemalt und diese Schafe meint nicht, dass das jetzt die Kirche eines Schäfers ist, sondern die sind Bilder für uns als Gläubige. Das kennen wir. Oder ihr kennt vielleicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid. Oder dass ihr lebendige Steine seid. Diese Bilder kennen wir alle. Die können wir uns auch besser vorstellen, weil das ist irgendwas Handfestes, etwas Anfassbares. Aber beim Geruch, wie ist denn das? Ein Geruch ist doch keine Persönlichkeit. Ein Geruch ist doch kein Gegenstand. Wie können wir ein Wohlgeruch sein? Und hier steht ja nicht dabei, dass das irgendwie, eben nur eine andere Eigenschaft ist, sondern dass das wir sind. Da steht, wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Ja, was meint er nun damit? Also, als erstes müssen wir sehen, dass damals bei solch einem Triumphzug, da hat es auch gerochen. Und zwar insbesondere nach Weihrauch. Es war nämlich so, dass dann in diesem Triumphzug auch einige Priester mitzogen, die schwenkten ihre Weihrauchfässchen, so ähnlich wie das in der katholischen und orthodoxen Kirche heute manchmal noch der Fall ist. Und dann roch man schon Straßenzüge weiter. Da ist der Triumphzug. Da ist etwas, da feiern die Leute, da freuen die sich. Das ist ein Wohlgeruch auch. Und hier soll uns gesagt werden, so ähnlich sind wir. Eine wichtige Eigenschaft eines Geruchs ist ja, du kannst ihm nicht befehlen. Der ist einfach da. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, wenn bei euch in der Wohnung es mal richtig stinkt. Stellen wir uns mal vor, ihr habt irgendwas anbrennen lassen oder Milch überlaufen lassen, dann stinkt es in der ganzen Wohnung. Du kannst dem Geruch nicht sagen, Geruch, verschwinde. Ich meine, du kannst es sagen, aber der verschwindet nicht. Der bleibt dann da, manchmal sogar noch recht hartnäckig. Oder wenn ihr in eine Wohnung kommt und da ist jemand, der intensiv und gerne raucht, ne, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Da könnt ihr Parfum sprühen. Dieser Rauch ist meistens so intensiv, den wird man nicht los. Das ist also eine ganz wichtige Eigenschaft, warum wir hier als Christen mit Geruch verglichen werden. Bei einem Schäfchen könnte man immer noch sagen, Schäfchen ist gehorsam oder nicht? Ein Geruch, der ist nicht gehorsam. Und hier sollen wir gerade angesprochen werden in einer Situation, in der wir selbst nichts mehr tun können, weil wir so entmutigt sind, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Dann sagt er erstmal, erinnert euch daran, ihr seid Mitglied dieses Triumphzugs. Zweitens, du bist ein Geruch, sagt uns Paulus dort. Und ein Geruch kann auch nichts tun, der riecht einfach, der ist da. Und hier soll gesagt werden, du bist schon etwas Positives, du gehörst schon zu Gott, du bist auch ein Wohlgeruch für Gott, einfach dadurch, dass du Christ bist. Dadurch, dass du in diesem Triumphzug Jesu mitziehst hier auf der Erde. Da brauchst du gar nicht viel tun. Es hängt nicht an deiner Leistung, wie erfolgreich du bist und wie viel 100 Menschen du zum Glauben geführt hast oder wie erfolgreich du in deinem Beruf bist, sondern es gehört einfach dazu, dass du zu Jesus gehörst. Bist du ein Wohlgeruch? Dass wir dann auch noch etwas tun sollen, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Aber hier will er ja den Blick gerade für Leute, die entmutigt sind, darauf richten, die nichts mehr selbst tun können. Gott hat das gemacht und du bist Wohlgeruch. Mit diesem Wohlgeruch, da hat es allerdings noch mehr auf sich. Es steht hier auch, Wohlgeruch des Christus sind wir, nicht? Also das heißt, wir riechen so toll, nicht weil ich Michael Kotsch heiße und so toll bin, sondern weil ich zu Jesus gehöre. Also dieser Wohlgeruch, den Gott wahrnimmt, ist dadurch, dass ich zu Jesus gehöre. Dann geht es weiter. Da schreibt er nämlich, ein Wohlgeruch des Christus, die unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Ja, das ist ja seltsam, nicht? Da sind wir nun Geruch, also sogar ein Wohlgeruch, und für die einen ist es ein Geruch des Todes zum Tode und für die anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Können wir uns ja sagen, ja geht das? Ein und derselbe Geruch für die einen zum Tode und die anderen zum Leben? Nun gehen wir wieder in das Bild des Triumphzugs, was Paulus vor Augen hat. Da war das ja auch so. Denn in diesem Triumphzug zogen ja nicht nur die siegreichen Soldaten, sondern auch die Besiegten mit. Und häufig war es so, dass man die einfachen Soldaten nach diesem Triumphzug umgebracht hat. Also die gegnerischen natürlich. Um nochmal zu zeigen, wie das so auf dem Schlachtfeld läuft und um nochmal diese Macht zum Ausdruck zu bringen. Das gab es in einigen Fällen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt als Soldaten der gegnerischen Truppe im Triumphzug mitzieht, dann ist dieses Weihrauch für euch kein Geruch, wo ihr sagt, ach, wie toll, wir sind die Sieger, sondern dann denkst du immer daran, oh, bald ist mein Leben vorbei. Nicht? Und genauso ist das, was Paulus hiermit meint. Wenn wir als Christen, einfach als Christen in dieser Welt leben, wir brauchen nicht die super tollen Christen sein, aber normale Christen in der Welt leben, dann sind wir automatisch den einen ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen einen Geruch zum Tode. Warum? Weil da, wo die Menschen mit Jesus konfrontiert werden durch unser Leben, dann merken die ein, ganz deutlich, es geht bei ihnen bergab, sie werden ewige Trennung von Gott erleben. Und das ist natürlich nicht schön. Und deshalb werden manche Menschen auch richtig sauer, wenn du sie mit dem Evangelium nervst. Also wenn du ab und zu mal deinem Kollegen oder eben deinem Nachbarn vom Evangelium redest und nicht nur sagst, ich bin Christ und ich gehe in diese Gemeinde, davon weiß er ja noch nicht, dass er gerettet ist oder verloren geht, sondern ihm mal genau erzählst, was das eigentlich mit dem Glauben auf sich hat, dann werdet ihr erleben, dass manche Leute richtig ärgerlich werden dabei. Und wenn du dann sogar noch behauptest, dass dein Weg der einzige ist, der zu Gott führt und dass er nicht genauso einen anderen Weg führen kann, indem er eben an nichts glaubt oder an Buddha oder an die transzendentale Meditation, dann werden manche Leute erst recht sauer. Warum? Weil hier merken sie, oh, hier ist eine Entscheidung gefragt. Und wenn ich mich falsch entscheide, dann gehe ich ewig verloren. Und genauso ist es hier auch. Die Leute haben auf der falschen Seite gestanden und jetzt tragen sie den Tod davon. Also ein und dieselbe Sache konfrontiert die Menschen, entweder folgst du Jesus nach, und dann merkst du, du bist auch gerettet. Jesus liebt dich. Dann ist es ein Geruch des Lebens zum Leben. Oder die Menschen reiben sich an dir und merken, da ist eigentlich irgendetwas, das ärgert mich. Da ist irgendwie Gott im Leben dieser Menschen, aber ich will nicht so sein. Und dann ist es ein Geruch des Todes zum Tode. Das war bei vielen Menschen so in der Christenverfolgung der ersten Jahrhunderte. Die waren ja nicht alle unbedingt so böse auf die Christen. Aber die Christen haben sie dauernd genervt. Da kam einer zu dem Nachbarn und hat gesagt, schon wieder hast du deine Frau verlassen, schon wieder hast du Ehebruch gemacht. Oder hat gesagt, schon wieder vergnügst du dich da in dem Theater, wo nur Mord und Totschlag ist. Wenn du so weitermachst, wirst du ewig in der Hölle schmoren. Und das haben natürlich die Nachbarn nicht gerne gehört. Und irgendwann, wenn die Stunde reif war, haben sie gesagt, so, jetzt zeigen wir denen aber mal, nicht, was los ist. Und viele wurden verfolgt und angeklagt, nicht nur wegen dem Staat, sondern wegen den Menschen, die sich geärgert haben, dass dort so eine klare Botschaft weitergegeben worden ist. Also das mit dem Geruch. Wenn wir als Christen leben, dann brauchen wir gar nichts tun. Wir müssen natürlich authentisch zu leben, dann werden die Leute an uns merken. Entweder gehst du verloren oder du stellst dich auf die Seite Gottes. Dann geht es auch noch weiter und da sagt er nämlich, wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Die Frage, wer ist hierzu tüchtig, heißt eigentlich niemand aus sich heraus. Wir sind von uns aus nicht tüchtig, Wohlgeruch zu sein oder im Triumphzug Jesu zu gehen, sondern wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns dazu macht. Ich möchte euch auch noch einen anderen Text lesen. Und zwar finden wir den etwas weiter im 2. Korintherbrief. Und zwar in dem Kapitel 5. Kapitel 5, ab Vers 18. Das alles aber kommt von Gott. Also das alles, damit meint er alles, was er vorher aufgezählt hat, was wir eigentlich sind. Auch das, was ich euch jetzt gesagt habe, dass ihr wie die siegreichen Soldaten Christi seid, dass ihr ein Wohlgeruch Jesu seid. Das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Na, das müssen wir erstmal verdauen. Hier steckt ja so ein bisschen die Prädestination drin, nicht? Lest ihr die auch? Da steht nämlich, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Das heißt, wir können uns gar nicht mit Gott versöhnen. Auch wenn ihr daran denkt, ich bin Christ, dann heißt das letztendlich, ich bin Gott dankbar, dass er mir nachgelaufen ist und mich herausgerissen hat aus dem Sumpf meines gottlosen Lebens. Denn hier steht ja, er hat sich mit uns versöhnt. Nicht wir haben uns versöhnt, dass wir hingehen konnten und sagen konnten, tut mir leid, Entschuldigung, und damit ist alles in Ordnung, sondern die Initiative musste von Gott ausgehen. Was uns aber auch eine Befreiung ist, denn wenn wir merken, es hängt nicht in erster Linie an unserer Leistung, dann können wir natürlich auch sagen, die Entmutigung, weil irgendwas nicht geklappt hat, braucht uns nicht so tief herunterzugehen, weil wir wissen, Gott steht dahinter. Er hat das Wichtigste in unserem Leben schon lange gemacht. Und dann steht hier, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Dienst der Versöhnung heißt, dass das, was wir erfahren haben durch Jesus Christus, das sollen wir weitergeben. Manchmal hilft es, Entmutigung zu überwinden, wenn wir das einfach tun. Das heißt, wenn wir getreu Jesu hingehen, anderen vom Glauben erzählen. Wir haben das gemacht, auch in der letzten Freizeit waren wir mit einigen Freizeitlern auf der Straße und haben mit Menschen über Jesus Christus gesprochen. Und ihr glaubt nicht, wie ermutigt viele von den Freizeitlern zurückgekommen sind, wo sie gemerkt haben, Gott hat das gebraucht. Das ist der Dienst der Versöhnung. Also wir sind verändert, aber jetzt sollten wir auch leben, dass wir verändert sind. Wir sind versöhnt, das hat Gott getan, und jetzt haben wir den Dienst der Versöhnung und den sollten wir anwenden. Da steht dann weiter Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Hier wird nochmal genau dasselbe gesagt. Nämlich, Gott hat in Christus, also Gott war in Christus, also das kennen wir ja, Jesus war Gott, wird hier deutlich gesagt, und dann hat er die Welt mit sich selbst versöhnt. Es gäbe ja nichts, was wir Gott anbieten könnten, um Sündenvergebung zu erreichen, sondern Gott hat es selbst geschaffen. Er hat sich selbst geopfert, eigentlich eine unmögliche Idee, nicht? Gott ist gestorben für uns, damit wir Vergebung bekommen und dann mit diesem Gott zusammenleben können. Logisch gesehen natürlich unsinnig, denn wenn Gott tot ist, ist er ja tot. Wie will er sich dann mit uns versöhnen? Aber er lebt und gleichzeitig ist er tot. Das ist ja so Sachen, die über unseren Verstand hinausgehen, von denen die Bibel uns berichtet. Und dann sagt er, das Ziel ist, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir haben jetzt das Wort der Versöhnung. Er führt das auch noch Vers 20 auf und sagt, wir sind nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Sehr einschneidende Verse. Wir könnten uns jetzt darüber Gedanken machen, was alles Erlösung bedeutet. Aber das, was er uns hier auch mitgibt, sagt, wenn du entmutigt bist, seh darauf, du bist Botschafter an Christi Stadt. Also Wohlgeruch im Triumphzug, du hast den Dienst der Versöhnung, eine wichtige Aufgabe von Gott, nicht nur Missionare und Prediger haben das, sondern du auch. Und jetzt steht da auch, du bist Botschafter an Christi Stadt. Was bedeutet das? Jesus war Botschafter für Gott. Jetzt ist Jesus wieder beim Vater im Himmel, sitzt zu seiner Rechten. Und wer ist jetzt Botschafter Gottes auf Erden? Du. Das soll uns damit gesagt werden. Und das heißt, haben wir genau dieselben Auftrag, wie Jesus ihn gehabt hat. Jesus sollte den Menschen zeigen, Gott liebt dich und sollte ihnen zeigen, das ist der Weg, wie du zu Gott kommen kannst und deine Sünde loswerden kannst. Und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben, die Kernaufgabe sozusagen, das Wichtigste. Und Botschafter ist ja immerhin eine ganz besondere Stellung, nicht? Also würde heute Morgen der Botschafter der Vereinigten Staaten hier zu Besuch kommen, also Vereinigte Staaten von Amerika, ja, dann wäre hier schon, wer weiß, was los. Vielleicht würden gestern hier schon die Gullideckel verschweißt werden, nicht? Dann würden hier Hundertschaften von Polizisten vorbeikommen und alles bewachen, damit ihr dem auch nichts Böses tut. Und dann würde er hier mit einer großen Limousine vorne einer amerikanischen Fahne drauf und Polizeimotorräder vorne und hinten, würde der hier anfahren. Und wenn er hier reinkommen würde, wären schon die Journalisten da und würden ihre Fotos machen. Ja, und jetzt müsst ihr sagen, dieser Botschafter der Vereinigten Staaten ist ja nichts gegen den Botschafter Gottes, oder? Denn die Vereinigten Staaten, naja, die sind gerade mal 100 Jahre Weltmacht, nicht? Also was ist denn da schon? Gott ist das seit allen Ewigkeiten. Die Vereinigten Staaten, ja, im Irak beißen die sich immer noch fest. Gott braucht nur mit den Fingern zu schnipsen und alle Menschen fallen tot um, wenn er das will. Also Gottes Macht ist ja viel, viel, viel größer. Und deshalb ist unsere Stellung als Botschafter viel, 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 viel wichtiger als die des Botschafters der Vereinigten Staaten. Zugegebenermaßen, ich bin heute Morgen auch von zu Hause hergefahren, also ich habe die Motorrad-Eskorte vergeblich gesucht, habe sie nicht gesehen. Nicht? Und naja, meine Bodyguards fallen hier auch nicht so sehr auf, nicht? Die haben sich versteckt unter euch, damit ihr mir nichts tut. Na? Also in der Bibel sind das halt die Engel, nicht? Die Gott um uns herumgestellt hat, wo er uns bewacht und wo er bei uns ist. Und das, was Paulus hier machen will, er will uns den Mut geben und sagen, selbst wenn man es äußerlich nicht sieht, trotzdem seid ihr Botschafter an der Stelle Gottes. Und wenn ihr redet, könnt ihr natürlich auch nur Botschafter sein, wenn ihr das weitergebt, was der Botschafter euch sagt, der Chef euch sagt, nicht? Also das heißt, wenn der Botschafter jetzt sagt, ach, ihr Deutschen, ich mag euch ganz gerne, wir schenken euch als Amerikaner mal Florida. Ihr habt hier wenig Sonnenschein, aber Florida schenken wir euch, könnt ihr regelmäßig in Urlaub hinfahren. Dann würde wahrscheinlich George W. Bush sich sehr ärgern darüber. Da würde er sagen, nee, das geht nicht, das hast du nicht abgesprochen vorher mit uns, das geht nicht, das ist einer unserer Bundesstaaten. Also Autorität hat das Wort, hat eines Botschafters nur, wenn es mit seinem Chef abgesprochen ist. Und genauso hat natürlich unser Wort auch nur Autorität, wenn es mit unserem Chef abgesprochen ist. Also was heißt, wenn ich jetzt sage, gut, ich bin Botschafter an Christi-Stadt, ab heute braucht ihr, na was denn nicht mehr, ihr braucht nicht mehr zum Gottesdienst gehen, ihr braucht nicht mehr in der Bibel lesen, ihr könnt tun, was ihr wollt. Würden ja einige Leute sagen, super, das haben wir von Gott schon immer erwartet. Aber das Wort hätte keine Autorität, denn das habe ich dann ja nur aus mir selbst gesagt. Das Wort eines Botschafters hat nur dann Autorität, wenn er das sagt, was seine Regierung ihm aufgetragen hat. Und genauso sind wir natürlich auch dann nur Botschafter an Christi Stadt, wenn wir im Einklang mit dem sprechen, was hier drin steht. Was in der Bibel drin steht. Aber dann haben wir eine sehr, sehr hohe und wichtige Stellung inne. Und da möchte ich euch gleich eine weitere Stelle lesen. Wir gehen jetzt langsam wieder ein bisschen zurück an den Anfang, Kapitel 4, Abvers 7. Kapitel 4, Abvers 7, da lesen wir, denn wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Also genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Paulus weist uns erstmal darauf hin, sei nicht entmutigt, denn du bist von Gott. Du bist sein Kind, du bist sein Soldat, du bist der Wohlgeruch, du bist Botschafter an Christi Stadt. Denk daran. Aber jetzt sind manche von uns immer noch entmutigt, weil sie sagen, es ist ja schön, dass du mir das sagst, aber ich sehe gar nicht so aus. Und dann sagt Paulus hier, ja, das stimmt. Und tatsächlich, wenn ich euch anschaue, ihr seht nicht wie Botschafter an Christi Stadt aus. Ich meine, ich auch nicht, nicht? Aber ich würde mir, ja, ich meine, zugegebenermaßen, ich würde mir ja einen vorstellen, wenn ich jetzt stelle, Botschafter an Christi Stadt, der müsste doch jetzt leuchten, da müssten Strahlen aus den Augen herauskommen, da müsste ein Licht glänzen, dass jeder sich die Augen zuhält oder sowas. So würde ich mir das menschlich vorstellen. Aber da steht, Gott hat es ganz anders gemacht. Hier steht nämlich, denn wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und genau so ist es auch. Die Leute sehen und ich sehe nicht, was in euch drin ist, da welches Licht leuchtet, weil Gott in euch ist. Seht ihr bei mir auch nicht, aber wir wissen, ihr habt den Heiligen Geist bekommen, als ihr gläubig geworden seid und da ist Gott in euch, aber das sind irdene Gefäße. Und tatsächlich, irdene Gefäße meint eigentlich so viel wie die tönerne Gefäße. Die hat man damals benutzt, um da nicht wertvolle Sachen unterzubringen. Ist ja auch klar, wenn du heute irgendwelche wertvollen Sachen hast, die schließt du in den Tresor oder versteckst sie irgendwo, wo sie sicher sind, aber wahrscheinlich tut man sie nicht im Blumentopf. Ja, vielleicht würden einige sagen, das ist besonders klug, denn da sucht nie jemand nach. Aber das ist nicht die Argumentation von Paulus. Er will hier einfach sagen, das ist ein nicht wertvolles Gefäß, das sieht von außen nach nichts aus und normalerweise tut man da nichts Wertvolles rein. In solche irdenen Gefäße, da wurde Müll reingetan oder es wurde Getreide reingetan. Ist natürlich auch wertvoll, aber Getreide stiehlt man normalerweise nicht, nicht? Sondern da stiehlt man nur wertvolle Sachen, richtig wertvolle. Und da sagt er, genauso ist es bei euch. Ihr seht außen aus wie ganz normale Menschen und innerlich seid ihr Kinder Gottes. Und wenn ihr das jetzt von außen nicht seht, macht euch keine Sorgen, seid nicht entmutigt, denn wichtig ist das, was innen drin ist, das, was Gott gemacht hat und nicht, wie du äußerlich aussiehst. Der Paulus nennt sogar noch einen zusätzlichen Grund, da sagt er nämlich im Vers 7, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Stellt euch vor, ich wäre heute Morgen tatsächlich so aufgetreten, mit einer großen Schar von Anhängern, die mir zujubeln und zuklatschen, perfekt gestylt von der Kleidung und dem Aussehen her. Was meint ihr, würdet ihr denken, wenn ich euch sage, das Leben als Christ ist toll? Dann würden wahrscheinlich viele sagen, ja, an deiner Stelle ist das ja gut zu sagen, nicht? Was weiß ich, wenn ich jetzt noch ein großes Auto hätte und ein reiches Einkommen, dann würden die sagen, ja, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich auch glücklich sein. Wenn ich so aussehen würde, wäre ich auch glücklich. Wenn ich so gesund wäre, wäre ich auch glücklich. gerade die Größe Gottes zeigt sich umso mehr dadurch, dass wir eben alles das nicht sind. Wenn da ein super Showstar aus Hollywood kommt, der reich ist und so, und dann sagt er, mir geht es im Leben gut, weil er vielleicht seine dritte Villa und seine fünfte Yacht gekauft hat, dann sagst du ja, an deiner Stelle, dann würde es mir auch gut gehen. Wenn der sagt, das hat mir alles Gott geschenkt, dann würden wir sagen, ja, wer es glaubt, nicht? Der hat ja so und so viele Millionen bekommen für den Film und so viele Millionen für den Film. Glaubt ja keiner. Wenn aber ein ganz normaler Mensch wie du und ich, der manchmal seine Höhen und seine Tiefen hat, der manchmal an der Arbeit Probleme hat und der Familie auch und manchmal geht es gut, wenn der sagt, da ist Jesus in mir und Menschen das spüren, dann merken sie, der kann das gar nicht aus eigener Kraft heraus machen, sondern da muss Gott dahinter stehen. Und genau das ist ja das Ziel. Wir sind ja Botschafter an Christi statt, wir sind nicht Botschafter für uns selbst. Ich bin keine Werbeperson für Michael Kotsch, sondern wenn eine Werbeperson für Jesus Christus. Und dann sollen die Menschen merken, dass das, was ich tue, auch aus der Kraft Jesu geschieht. Und das kann ermutigen. Dann schauen wir nämlich nicht zuerst auf unsere begrenzten intellektuellen Möglichkeiten, materiellen Möglichkeiten, physischen, körperlichen Möglichkeiten, sondern wir und die anderen werden viel schneller darauf gestoßen, was ist denn, was dahinter steht, was aus eigener Kraft nicht möglich ist. Und manchmal muss uns Gott erst an diese Grenze führen, weil wir dann doch meinen, das alles selbst tun zu können und dadurch den Menschen zu zeigen, wie toll Christen sind. Und dann sagt Gott, nein, nein, so ist es nicht. Ich will gerade da, wo du schwach bist als Mensch, da ist Gott stark. Oder kann er stark sein, wenn wir uns eben nicht in der Entmutigung vom Teufel herabziehen lassen. Und das ist das, was er uns hier vor Augen malen will. So ähnlich unmenschlich ist das, wie bei den ersten Christen, die in der Arena standen und da waren ein paar Meter von ihnen die hungrig knurrende Löwen und dann haben sie Loblieder zu Gott gesungen. Das ist unmenschlich. Also das ist menschlich nicht vorstellbar, das kann kein Mensch aus eigener Kraft machen. Aber gerade das hat die Zuschauer dazu gebracht, Christ zu werden. So dass Tertullian sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die haben gesehen, wie die Christen gestorben sind, mit dieser Kraft, die sie von Gott gehabt haben. Und nachher sind die nicht nach Hause gekommen und haben gesagt, es ist ein tolles Spektakel gewesen. Das war es ja gerade nicht. Denn die Christen sind ja nicht weggelaufen, schreiend, wie man da gehofft hat, damit man irgendwas Tolles sieht. Sondern die sind da gestanden, haben gebetet und haben sich auffressen lassen. Und das war eine Kraft, die konnte kein Mensch aus sich selbst herausmachen. Wenn ihr euch fragt, hätte ich das auch tun können, dann würden die meisten mit mir wahrscheinlich sagen, nein, können wir nicht. Ich zumindest hätte es nicht können. Ich hätte da so viel Angst, vielleicht hätte ich vorher sogar noch abgeschworen dabei, um mein Leben zu retten. Aber zumindest hätte ich mich versucht, vor den Löwen in Schutz zu bringen. Die haben das getan aus Kraft von Gott. Und hier können wir überzeugt sein, wenn uns Gott etwas zumutet, so wie bei den Löwen damals, dann gibt er uns die Kraft dazu. Und so können wir gewiss sein, wenn ich heute bei den Löwen stehen würde, dann würde mir Gott auch die Kraft geben, da stehen zu bleiben und ihn zu loben, statt wegzureiten. Aber das können wir nicht aus uns, wie er steht, sondern nur aus Gott. Also deshalb ist es Gottes Absicht, dass er uns auch in Notlagen hineingehen lässt, weil er dadurch sich umso mehr verherrlichen will. Wir werden überall bedrängt, sagt er hier sogar. Es gibt ja Christen, die gehen davon aus, als Christ kann dir nie etwas Schlimmes und Böses passieren. Nicht? Sozusagen haben sie sich bekehrt, weil ihnen Versprechen versprochen worden ist, wenn du Christ bist, in deinem Beruf wird alles glatt laufen, in der Ehe, finanziell wirst du keine Probleme haben und gesund wirst du auch immer sein. Irgendwann merken sie natürlich, wenn das versprochen worden ist, dass das ja so sich gar nicht erfüllt, weil Gott es eben nie versprochen hat. Und deshalb ist das ein schlechtes Werbeargument. Jesus sagt was ganz anderes. Der sagt zum Beispiel, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann und wenn ihr mir nachfolgt, wird es euch genauso gehen. Oder er sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Oder hier sagt Paulus, wir werden überall bedrängt. Erstmal nicht. Also das heißt, als Christ, jetzt könnten wir nach dem, was wir gelesen haben, den Eindruck haben, Botschafter an Christi statt und all die ganze Latte, jetzt geht es uns ja super gut. Und dann sagt Paulus, nein, nein, nicht, dass ihr es falsch einordnet. Gerade als Christen geht es uns manchmal schlechter als Nicht-Christen. Vielleicht sagt jetzt auch einer, gut, Michael, dass du mir das sagst. Jetzt sehe ich endlich klar, okay, hänge ich den Glauben an den Nagel. Ich hoffe nicht, dass ihr das sagt, denn wie gesagt, es ist ja nicht unser Ziel, dass wir Christ geworden sind, hoffentlich nicht, damit es uns hier auf der Erde besser geht. Denn das ist tatsächlich ein Irrtum. Dann werden wir Enttäuschungen erleben im geistlichen Leben, wenn wir so denken. Sondern ich hoffe, dass wir Christ geworden sind, weil unser wichtigstes Problem, nämlich das Problem unserer Sünde, dadurch gelöst ist. Und was hilft es dir, wenn es auf der Erde dir gut geht und das Problem der Sünde nicht gelöst ist? Das ist ungefähr so, als der krebskrank ist und dann hat er Kopfschmerzen, dann bekommt er eine Kopfschmerztablette und sagt, jetzt sind meine Probleme gelöst. Genauso ist der Christ, der sagt, ja gut, die Sünde ist mir eigentlich egal, aber ich will jetzt meinen Job haben, ich will jetzt meine Krankheit weghaben. Also das könnte ja alles geregelt werden, aber was hilft dir denn das, wenn das grundlegende Problem deines Lebens nicht gelöst ist? Das hilft nämlich gar nichts. Und Jesus ist in erster Linie gekommen, um sein grundlegendes Problem zu lösen. Aber weil er ja ganz gnädig ist und uns liebt, bleibt er nicht dabei stehen, sondern der Satz geht ja auch noch weiter. Da sagt er nämlich, überall werden wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Das ist auch eine Perspektive, die uns Hilfe geben kann in Entmutigung. Wenn wir in Entmutigung sind und immer auf die Schwierigkeiten sehen, dann können wir heruntergedrückt werden. Dann geht es uns richtig schlecht, wenn wir eben nur darauf sehen, dass wir bedrängt werden, wie der erste Teil des Satzes ist. Ja, dann sind wir frustriert. Aber wenn wir darauf sehen, Gott lässt es nicht zum Schlimmsten kommen. Er hat es zugelassen, dass du in dieser Situation bist. Zum Teil auch, weil er sich dadurch verherrlichen will, dass du darin stehst und dann die Kraft, die du hast, darin zu bestehen, nicht aus dir, sondern aus ihm kommt. Aber er lässt es nicht dahin kommen, dass du erdrückt wirst. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Verzweiflung, damit meint er das total hoffnungslose, keine Perspektive mehr. Wir kommen in Verlegenheit. Manchmal wissen wir nicht, wie geht es weiter. Womit soll ich nächsten Monat dieses oder jenes bezahlen? In Verlegenheit. Aber nicht in Verzweiflung, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Weil da ist Gott ja dahinter. Und da sagt er, das gehört mit zum Konzept Gottes. Er will sich verherrlichen. Und nicht wir sollen selbst die großen Helden spielen. Da sagt er, wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Natürlich gilt das bei Paulus in ganz besonderer Weise. Nicht jeder lebt so wie Paulus. Aber manchmal mutet uns Gott einfach in geringerer Dosis Ähnliches zu, wenn wir als Christen treu leben. Und das muss nicht immer nur heißen, dass wir verfolgt werden, weil wir gerade von Jesus gepredigt haben. Paulus wird auch überfallen von Räubern, sagt er ja am Ende des 2. Korintherbriefs, und die wollten nicht in erster Linie ihn verfolgen, weil er gläubig war, sondern weil sie sein Geld wollten. Aber das geschah ihm, weil er Jesus nachfolgte, insgesamt in seinem ganzen Leben. Und das heißt, jetzt wirft dich vielleicht jemand aus dem Job heraus, aber nicht, weil du so eifrig bekannt hast vom Glauben, aber das ist einfach etwas, was mit im Leben passiert. Und dann gibt es andere Dinge, wo du hoffentlich auch leidest, um des Glaubens willen. Wenn einer sagt, ich habe noch nie des Glaubens willen gelitten, da hat noch nie jemand mir was Böses gesagt, dann könnte es sein, dass irgendwas im Glaubensleben nicht in Ordnung ist. Denn das ist ja genau das, was Paulus verspricht und was Jesus auch verspricht. Und wenn ich das nie erlebe, kann es sein, dass vielleicht mein geistliches Leben so stromlinienförmig ist, dass die anderen gar nicht mehr gemerkt haben, dass ich Christ bin. Oder vielleicht sie merken, dass ich mal in die Gemeinde gehe, dass ich mich Christ nenne, aber mein Lebensstil ist genau derselbe. Dann ist das natürlich ein Problem. Aber wenn wir so mit Jesus leben, dann da soll uns dieser Widerstand, den wir erleben, nicht entmutigen. Erstmal, Gott hat ihn zugelassen, Gott will sich daran verherrlichen, es gehört zum geistlichen Leben dazu und er hat uns nie versprochen, dass es vollkommen glatt laufen wird. Darüber hinaus, das, was hier jetzt nicht mit drin steht, häufig ist es ja auch ein Widerstand des Teufels. Es ist ja auch ein geistlicher Kampf, wie wir im Epheserbrief lesen, nicht? Oder dass der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, den er verschlingen kann. Das gilt ja gerade für die, die Jesus nachfolgen. Die anderen hat er ja schon, sozusagen. Deshalb können wir damit rechnen, dass wir geistliche Anfechtung und Probleme bekommen. Die können sich auch ganz körperlich ausdrücken, gerade dann, wenn wir Jesus nachfolgen. Nun, vielleicht sagen jetzt einige, was erzählt der Michael da? Der Paulus hat doch noch gar nicht gesagt, dass er entmutigt ist. Nun, wenn ihr eine Konkordanz herausnehmt und dann mal nachschaut, wie das Wort Entmutigung bzw. entmutigt im 2. Korintherbrief drin steht, dann werdet ihr sehen, da steht da häufiger drin. Und deshalb will ich euch zum Abschluss für heute Morgen auch noch eine Stelle lesen. Die lesen wir nämlich gerade ein paar Verse weiter, nämlich Vers 16. Ab Vers 16, das ist aber nicht die einzige, und da merken wir, der Paulus versucht mit seiner eigenen Entmutigung recht zu kommen und versucht gleichzeitig den Christen eine Perspektive zu geben, wenn ihr in Entmutigung seid, wie geht man damit um? Da schreibt er nämlich, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Ja, und wenn das einer sagt, dann muss der doch wohl mit Entmutigung zu kämpfen haben, nicht? Dann muss da doch irgendwo wohl ein Problem sein, was ihn dazu drängt, entmutigt zu sein. Und dann sagt er zu sich selbst, wir lassen uns nicht entmutigen. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Hier gibt er uns wieder ein paar Tipps. Also er sagt erstmal, wir lassen uns nicht entmutigen, und dann sagt er, was er denn tut, um nicht entmutigt zu werden. Und der erste Tipp, den er uns dabei gibt, ist, er sieht nicht auf den äußeren Menschen, sondern auf den inneren. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir auf uns äußerlich schauen, dann sehen wir irdischer Leib, tönernes Gefäß. Sieht alles nicht so toll aus in unserem Leben. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen könnten als siegreiche Helden des Glaubens. Aber dann sagt Paulus, das ist eigentlich ganz normal. Du hast nur den falschen Blickwinkel. Schau doch nicht darauf, dass dir die Haare ausfallen oder die Zähne, dass es langsam irgendwelche Rückenprobleme gibt, dass du nicht mehr so leistungsfähig im Beruf bist, dass du leicht genervt bist durch die Kinder. Das ist alles das, was der äußere Mensch angeht. Sondern schau auf den inneren Menschen. Da steht, der wird Tag für Tag erneuert. Er wird erneuert, egal was du tust, nämlich durch Gott, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Aber diese Erneuerung geht noch viel stärker vonstatten, wenn du den innerlichen Menschen auch pflegst. Wenn du dich morgens eben nicht nur darum kümmerst, ob die Haare gut sitzen und der Mundgeruch weg ist, sondern wenn du dich darum kümmerst, dass dein innerer Mensch gepflegt wird und wächst. Und da sagt Paulus, das hilft doch viel mehr. Denn wenn ihr nur die Pflege auf den äußeren Menschen richtet, dann werdet ihr immer wieder enttäuscht werden. Warum? Weil trotz aller Pflege der Körper trotzdem verfällt. Ich meine, ich kann mir so viel Haarwasser auf den Kopf schmieren, wie ich will, die Haare gehen trotzdem aus. Du kannst so viel Rückengymnastik machen, wie du willst, irgendwann wirst du trotzdem Probleme mit deinem Rücken oder mit deiner Leber oder deiner Niere oder deinem Magen oder deinem Darm oder sonst irgendwas bekommen. Warum? Weil wir in einer irdischen, gefallenen Welt sind, in der wir alle an Krankheiten irgendwann einmal sterben werden, wenn vorher nicht die Entrückung kommt. Und es ist nun mal so, wie wir im Alten Testament lesen, es kommen irgendwann die Tage, von denen du wolltest, sie wären nicht da. Das ist nämlich im Alterungsprozess ganz normal, auch für den Christen. Es kommt da dieses Problem und jenes Problem und diese Schwierigkeit und jene, weil wir in der Welt sind. Und das, was Paulus hier sagt, wenn du auf das Äußere, den äußeren Menschen schaust mit all seinen Schwierigkeiten und Macken, dann bist du entmutigt sehr schnell. Weil du merkst, trotz aller Anstrengung, das überwinde ich nicht. Aber wenn du auf den inneren Menschen schaust, den du hoffentlich gepflegt hast, wenn nicht, dann solltest du mehr Acht darauf haben, dann kannst du entmutigt sein, weil du merkst, trotz allem äußeren körperlichen Verfall, trotz allen äußeren Schwierigkeiten, dieser innere Mensch, der wächst. Mein Vertrauen zu Gott wächst, meine Liebe zu Jesus wächst, meine Erkenntnis Gottes wächst. Und das kann der äußere Körper nicht einschränken, sondern egal, was da äußerlich kommt, kann es sogar mit dazu beitragen, dass ich innerlich wachse und Gott ähnlicher werde. Und wenn ich darauf stärker schaue, dann können mich diese äußerlichen Sachen nicht mehr so niederdrücken und entmutigen. Da sagt er ja auch, denn unsere Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Also da muss ich sagen, lieber Paulus, weißt du, was du da schreibst? Damit meint er, ach, diese kleinen Christenverfolgungen, eben mal ausgepeitscht werden, eben mal gesteinigt werden, das ist doch eine Kleinigkeit. Das ist ja, was Paulus schreibt, nicht? Denn genau das schreibt er ja am Ende des ersten Korintherbriefs. Unsere Bedrängnis ist vorübergehend und leicht. Ja, was meint er damit? Er hat hier die Perspektive auf die Ewigkeit. Das sagt er nämlich angesichts der Ewigkeit bei Gott. Was sind diese paar Jahrzehnte Leiden auf der Erde? Gar nichts. Also ich meine, das ist ungefähr so, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an so eure Schulzeit erinnern könnt, manchmal ist es so, dann musst du irgendwas ganz dringend lernen oder eine dringende Aufgabe machen. Und dann hilft dir der Gedanke, wenn du weißt, das ist jetzt nur ganz beschränkt, wenn ich das gelernt habe, dann kann ich nach draußen gehen und mit meinen Freunden spielen, zum Beispiel. Oder manchmal mache ich das auch selbst so, wenn ich irgendwelche unangenehmen Aufgaben habe, dann stelle ich mir selbst eine Belohnung in Aussicht und die mich etwas motiviert, diese negative Sache schnell hinter mich zu bringen. Was weiß ich, das kann eine Belohnung sein. Michael, wenn du das jetzt schaffst, dann darfst du nachher in die Cafeteria gehen und einen Kaffee trinken oder so. Also kleinere Belohnungen. Natürlich für größere Aufgaben muss es dann größere Belohnungen geben. Ne? Aber ja, meinetwegen, dann sage ich, wenn wir jetzt meine Bibliothek endlich fertig gebaut haben, Vivian, dann gehe ich mit dir zusammen essen an einem Abend oder sowas. Und manchmal können solche Sachen motivierend sein. Also ich meine, ich esse ja vorher auch was, aber ich meinte jetzt ins Restaurant, nicht? So, ja. Also manchmal können solche Sachen motivierend sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Irgendeine negative Sache, die uns Mühe macht, überwinden wir mit dem Blick, was danach kommt. Und genau das tut Paulus auch. Er sagt, denk doch daran, was einmal auf dich zukommt in der Ewigkeit. Und ich glaube, viele Christen haben auch ein Problem oder kommen leicht in Entmutigung, weil sie die Ewigkeit vergessen haben. Denn alle Menschen um uns herum haben die Ewigkeit vergessen. Fragt mal irgendeinen Menschen, die sagen euch, danach kommt nichts mehr. Deshalb hängen ja die Menschen so stark an ihrem Leben. Weil sie meinen, alles, was ich erleben kann, alles, was ich genießen kann, das muss hier reingestopft werden in diese 50, 60, 70 oder 80 Jahre, die ich habe. Und dann kommt irgendwann Entmutigung, weil ich irgendwann merke, jetzt geht's nicht mehr. Finanziell geht's nicht mehr, körperlich geht's nicht mehr. Die Menschen um mich herum sind nicht so nett, wie ich das gedacht habe. Und es läuft nicht so toll. Und dann kommt die totale Frustration. Und hier sagt Paulus, schau doch in die Ewigkeit. Du als Kind Gottes, schau mal da diese goldenen Throne, auf denen wir da sitzen und die goldenen Wege im ewigen Jerusalem und all solche Sachen. Und du bist Sohn Gottes. Schau darauf, dann fällt es dir viel leichter mit den Entmutigungen in den kleinen Nebensachen unseres Alltags zurechtzukommen. Wir merken, wir lassen uns auch als Christen prägen von dem Zeitgeist, mit dem wir leben, der nämlich in erster Linie nur das vor Augen hat, was jetzt gerade, Fast Food, also jetzt in diesem Moment ist ein Problem und das drückt mich nieder, aber dieses Langfristige, diese Perspektive, die geht uns manchmal verloren und Paulus sagt, dann müssen wir in Entmutigung kommen. Er sagt dann auch, die über alles Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also sagt, das eine hat schweres Gewicht, das ist ganz wichtig. Und das andere sagt, er ist dagegen, da können wir sagen, leicht. Das ist eben nicht so wichtig. Und da sagt er, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, also das ist immer noch derselbe Satz, nicht? Wir lassen uns nicht entmutigen, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Und hier sagt er uns eine Wahrheit, die eigentlich jeder von uns ja weiß. Ich meine, manches Mal, wenn ich so in der Bibliothek bin, und da baue, also in meiner, dann denke ich auch daran, also das ist alles zeitlich. Spätestens in 200 Jahren wird das Haus wahrscheinlich nicht mehr stehen, die Bücher wird keiner mehr lesen, die Balken werden von Würmern zerfressen sein. Ich meine, ich will ja nicht pessimistisch sein, nicht? Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie das falsch einordnet, aber manchmal kommen solche Gedanken, dann denke ich mir, wofür denn das Ganze überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen auch kennt. Oder dann kannst du dir sagen, ja, dein Auto reparierst du schon wieder, ja, und spätestens in 10 Jahren ist dann doch eine Rostlaube, nicht? Ja, ich meine, es ist ja so, gut, mein Auto ist jetzt schon 15 Jahre alt, aber irgendwann ist auch da das die letzte Stündlein geschlagen von dem Auto. Und da könnten wir uns sagen, das Sichtbare, das ist begrenzt. Das Sichtbare ist zeitlich, das ist irgendwann zu Ende und dann müssen wir frustriert sein, wenn wir nur darauf schauen. Und deshalb sagt er, denkt nicht nur an das Zeitliche, an das Begrenzte, sondern an das Ewige. Und das ist das, was hier steht, was unsichtbar ist. Das, was eben nicht zu der materiellen Welt gehört, die vergänglich ist. Denn alles, selbst wenn du heute eine Pyramide baust und die ein paar tausend Jahre steht, spätestens am Ende der Offenbarung, da steht und die Elemente werden vergehen mit einem Krachen und zack, die Erde ist vorbei, dann ist auch deine Pyramide vorbei. Also das heißt, egal, was wir hier irdisch auf materiell auf der Erde machen, das ist alles zeitlich und begrenzt und da bleibt am Ende nichts. Das Geistliche aber, das Unsichtbare, das ist ewig, das bleibt dauerhaft. Und deshalb hier die Perspektivänderung, achte mehr darauf. Nun, an dieser Stelle möchte ich für heute abschließen. Es gibt ja noch ein paar Lektionen, die Paulus und die Jesus, und wir haben ja noch verschiedene andere Texte in der Bibel, die ich mit euch durchgehen will, heute damit Schluss. Ich möchte am Ende aber noch mal kurz resümieren, was wir jetzt uns angeschaut haben. Also, Entmutigung kann jedem Christen passieren, selbst einem Superchristen wie Paulus. Entmutigung kommt häufig, weil wir sehr stark uns für etwas eingesetzt und engagiert haben, das nicht so gelaufen ist, wie wir das gerne wollen. Entmutigung, dem setzt Paulus seinen Willen entgegen, indem er sagt, ich lobe Gott, egal wie schlecht es mir geht, weil er mir den Sieg gegeben hat in Jesus. Nicht praktisch jetzt vor Ort, sondern in Jesus habe ich den Sieg über den Teufel, den Tod und die Sünde. Ich bin im Triumphzug. Ihr seid, egal was ihr tut, schon ein Wohlgeruch Gottes. Den einen zum Tod, dem anderen zum Leben. Auch das ist eine Ermutigung. Also Gott hat euch in eine Stellung eingesetzt, für die ihr eigentlich gar nichts könnt, die auch nicht an eurer Leistung hängt. Dann hat er uns weiter gesagt, er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Er hat uns als Botschafter an Christi statt eingesetzt. Also sozusagen die wichtigsten Ämter auf Erden. Ihr seid Stellvertreter an Christi statt, das, was der Papst für sich in Anspruch nimmt. Ihr könntet jetzt herumlaufen und sagen, ich bin Papst. Nicht? Das würde keiner verstehen. Ihr würdet vielleicht irgendwo dann in ärztliche Behandlung eingewiesen werden und so. Aber im Grunde genommen könnten wir das so ausdrücken, denn der Papst sagt ja auch, Stellvertreter an Christi statt. Und genau das sind wir. Wir sind Stellvertreter an Christi Stadt, haben wir gerade gelesen. Also Paulus lenkt unsere Perspektive erstmal auf das, was Gott schon alles getan hat in unserem Leben, ganz egal, wie schlecht es dir geht. Und dann nimmt er die nächste Perspektive und sagt, äußerlich siehst du nicht nach viel aus, im tönernes Gefäß, und du wirst verfolgt und du wirst Probleme bekommen, aber denk daran, ich bin immer noch dahinter, ich fange dich auf, ich lasse es nicht zum Äußersten kommen. Das habe ich versprochen. Und das kann uns auch helfen in Verzweiflung und Enttäuschung, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, dass wir denken, jetzt geht es wirklich alles den Bach ab. Und dann kannst du sagen, nein, Gott steht darunter, er wird es nicht zum Ärgsten kommen lassen. Und dann als nächstes sagt er uns, achte nicht auf das Zeitliche, also das, was jetzt irdisch nur von Bedeutung ist, und achte auch nicht auf das Materielle, sondern denke in erster Linie daran, wie dein geistlicher, innerer Mensch entwickelt wird. Auch das hält dich ab von Verzweiflung, von Enttäuschung im Glauben und im Alltagsleben, die sonst automatisch kommen müssen, weil unser Leben ist, wie der Sören Kierkegaard sagt, eine Krankheit zum Tode. Ich meine, vielleicht auch wieder ein bisschen pessimistisch, aber er hat recht damit. Das, was sicher ist, wir werden alle sterben und wenn wir nicht in jungen Jahren sterben, was ja auch nicht jeder sich wünscht, dann werden wir sterben mit Krankheit und auch mit Leiden und Verfall und all solchen Sachen, die gehören mit dazu. Und das wird zur Verzweiflung führen, aber diese Perspektivwechsel brauchen wir hin zu dem, was Jesus tut, hin zu dem Geistlichen, das zu pflegen, das kann uns eine Hilfe sein. Nun, wir werden das nächste Mal noch ein paar andere Tipps hören. Also ich bin auch noch nicht am Ende, wenn ihr sagt, naja, das sind jetzt noch nicht alle, die mir genügen. Es kommen noch einige. Ich möchte an dieser Stelle mit Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns rein Wein einschenkst, dass du uns nicht falsche Versprechungen machst und enttäuscht zurücklässt. Vielen Dank, dass in allen Enttäuschungen, die wir hineinkommen, in allen geistlichen Kämpfen, in aller Frustration, du immer noch da bist. Dass du an unserer Seite stehst, dass du uns auffängst, da wo wir selbst nicht mehr weiter wissen, dass du uns, obwohl wir selbst wenig leisten können, zur Botschafter deiner Stadt gemacht hast, dass du zu uns einen Wohlgeruch gemacht hast, dass wir mit dir triumphieren dürfen und das alle Zeit, weil wir auf der Seite des Siegers stehen. Und vielen Dank auch dafür, dass du dich verherrlichst, gerade da wo wir schwach sind. Wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder das in Erinnerung rufst, gerade dann, wenn wir Probleme haben. Und wir möchten dich auch bitten, dass du uns hilfst, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, auf das Innere zu schauen, auf das Unsichtbare, auf dich und deine Macht und nicht so sehr auf das, was wir schaffen können, auf das Materielle, auf das Äußere, auf das Zeitliche und Vordergründige. Hilf uns da, dem Zeitgeist zu widerstehen und hilf uns auf diese Art und Weise, geistlicher Entmutigung und Frustration entgegenzutreten. Vielen Dank, dass wir auch das nicht aus eigener Kraft machen müssen, sondern dass du uns dabei helfen möchtest durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen. Nun, und damit entlasse ich euch in diesem Morgen, möchte nochmal daran erinnern, dass all diejenigen, die zur Vorstellungsrunde mit dabei sein wollen, ich hoffe, dass es viele sein werden, in etwa 7 Minuten, also das heißt, in 10 Minuten. Also Bobby sagt 10 Minuten, also das heißt ungefähr um 10 vor 11 sich hier wieder treffen. Wir werden dann da hinten einen kleinen Sitzkreis machen, dass wir uns alle auch gut anschauen können und dann können wir etwas miteinander austauschen. Also in 10 Minuten, 10 vor 11 dort hinten, alle herzlich eingeladen zur Vorstellungsrunde.